Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai, mit mir, Banks, mit Matze.
Servus.
Und natürlich Micha.
Mahlzeit.
Oh, ja.
Ja, was?
Ja, du, ich denke gerade ans Essen. Und es dauert noch eine Weile, bis ich essen kann.
Sauer. Warte mal, stopp. Du willst das gerade erklären, dass du der Einzige hier im Podcast bist, der denkt? Boah, ey, du bist so ein Streber manchmal, ne?
Ich meine, knöpft mich doch von meine Sünden auf.
Ja.
Aber wir reden immer so schön zum Essen, vielleicht sollten wir mal so einen Koch-Podcast machen.
Jo. Wo wir dann alle ins Mikrofon schmatzen oder was?
Ich habe nicht gesagt Essens-Podcast, ich habe gesagt Koch-Podcast. Da hörst du nach der Hälfte der Zeit dann einfach nur so die Feuerwehr.
Nein, ja, und die Feuermelder. Das wäre tatsächlich mal eine Idee. Wir könnten mal einen Koch einladen.
Oh, oh wei.
Liebe Leute, noch eine kleine Ankündigung. Da beim Gewinnspiel sehr viele Menschen mitgemacht haben, haben wir noch drei weitere Gutscheine auslösen können. Das heißt also, schaut dann nochmal in eure E-Mail-Postfächer. Weil das war dann doch ein bisschen sehr viel Resonanz. Ja, muss aber, ich ganz ehrlich sagen.
Aber das Gewinnspiel ist jetzt vorbei oder verlängert?
Ja, das Gewinnspiel ist definitiv schon seit der vorletzten Folge vorbei. Also seit letzter Woche. Aber es haben sich einfach in der Zeit so unheimlich viele gemeldet, dass unser Partner gesagt hat, ja komm, nee, da packe ich nochmal was drauf. Super nett, muss man ganz ehrlich sagen. Dementsprechend machen wir jetzt hier auch nochmal Freundschaftswerbung. Und zwar, wenn ihr japanische Lebensmittel sucht, dann könnt ihr ja mal japanische-lebensart.de ansurfen. Da findet ihr Original-Japanisches und vor allen Dingen findet ihr auch sehr viele Sachen, die man eigentlich anderswo gar nicht findet. Wie zum Beispiel echten Wasser-Wasabi. Und ich sag euch, da leckt ihr euch die Fingerchen nach.
Jo. Also die ganze Knolle zum Abreiben frisch.
Genau, und gar nicht mal so teuer, aber auch nicht in Deutschland gezüchtet oder so. Nee, das kommt tatsächlich aus Japan.
Ja, das müsste man sich unbedingt öfters mal gönnen, weil wer weiß, wie lange es den noch zuverlässig gibt. Das ist ja auch eine ein bisschen aussterbende Handwerkszunft, ne?
Ja. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil den Geschmack vergisst man nicht so schnell. Und das Zeug ist scharf. Holla die Waldfee.
Ja, das macht die Nase frei, wie man so schön sagt, ne?
Ja, also wenn ihr Schnupfen habt, können wir es sehr empfehlen. Puh. Nee, das ist, also das Zeug ist wirklich heftig, aber lecker. Schmeckt halt ganz anders als das, was man kennt, aber auch so findet man halt eben andere Sachen, wie zum Beispiel vorgekochter japanischer Reis. Das, ich hab's ausprobiert, weil ich mir so dachte, naja, ist doch kein Unterschied zu dem, was wir hier haben. Ja, doch, ist es. Also ich finde, er schmeckt besser. Auch wenn das völlig dekadent ist, aber ist ja egal.
Ich meine, wenn du Glück hast, findest du noch ein paar japanischen Reissorten, die in Italien angebaut sind. Aber ja, ist meistens nicht so einfach. Dann ist es schon gut, wenn man das zu bestellen hat.
Richtig, aber halb vorgekocht, ich dachte jetzt wirklich nicht, dass der so verdammt gut schmeckt.
Ja, vorgekocht kann man immer sehr gut benutzen für so Gerichte wie, wie heißt nochmal, gebratenen Reis mit Ei.
Ja. Sowas zum Beispiel oder was auch immer. Auf jeden Fall schmeckt er wahnsinnig gut. Also wie gesagt, schaut mal vorbei. Können wir euch sehr ans Herz legen. URL findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung. Lohnt sich definitiv. Auch gar nicht mal so teuer, muss man ehrlich sagen. Und die Auswahl ist eigentlich echt schön.
Ja.
Auch nur bei den Süßigkeiten. Da müssen wir noch ein bisschen nachlegen, aber die sind momentan auch verdammt schwer zu kriegen. Also wenn man jetzt den traditionellen Krams haben möchte.
So, jetzt haben wir auch über Essen geredet, jetzt bin ich auch zufrieden.
So schnell geht das heutzutage. So, dann fangen wir mal an. Übrigens noch ein Hinweis, zum Schluss haben wir wieder unsere Monatsvorschau. Deswegen gehen wir jetzt mal ganz schnell rein und wir fangen mal wieder an mit, Politik. Also, steht nicht gut. Um die Umfragewerte des Premierministers, die sind zwar leicht gestiegen, bleiben aber weiter unter 30%, und zwar in allen Umfragen. Wir haben das Ganze mal zusammengefasst, aber ich keine Lust mehr hatte, über jede Umfrage einzeln zu schreiben. Im Prinzip ist es so, das Übliche, ja gut, sie steigen so liegen aktuell so zwischen 21 und 24%, also noch weit unter den kritischen 30%. Der Spendengeldskandal, der spielt eine ganz, ganz große Rolle. Das hat man der Partei sehr übel genommen. Und wie üblich ist halt so, wir vertrauen ihn halt nicht mehr. Der soll am besten gar kein Premierminister mehr sein.
Ja.
was man auch irgendwo verstehen kann. Und innerhalb der LDP fordert man mittlerweile, dass Kishida den Biden macht. Ja, kein also, Scherz, tatsächlich so, denn der US-Präsident ist ja von der Wahl zurückgetreten, hat ja eine Amanda Harris, glaube ich.
Seine Vizepräsidentin, die Kamala Harris.
Ach, Kamala, Entschuldigung. Hat ihr Platz gemacht, was eigentlich auch gar keine schlechte Idee war, weil die Frau ist wirklich fähig. Und naja, in Japan sagt man jetzt halt, oder in der LDP speziell sagt man jetzt halt, ach, komm, tritt doch am besten gar nicht im September bei der Wahl an, sei ehrlich, ne, hab mal hier ein bisschen Mut und gib einfach zu, das wird nichts mehr. Jo, wen wundert das jetzt irgendwo, ne?
Keiner will mehr den Kishida haben. Stattdessen wünschen sie sich solche Kandidaten wie den Shigeru Ishiba und den Shinjiro Koizumi, ne, so ist, glaube ich, relativ gut geteilt zwischen den beiden, so halb-halb.
Ja, aber ich meine, ich kann es auch ehrlich gesagt sehr gut nachvollziehen, aber gut, das So, jetzt für eine spezielle Zuhörerin ein spezieller Satz. Er ist halt außenpolitisch sehr fähig, aber innenpolitisch kriegt er einfach nichts hin. So, damit ist das Podcast-Bingo für heute auch beendet.
Ja. Es ist auch irgendwie schade, ne? Wenn du eben einmal so an der oberen Stelle gewesen warst, dann passiert es nicht einfach, dass du wieder auf eine niedrigere Stelle im Amt zurückkommst, ne?
Ja, gut, ich meine, ganz ehrlich, geht er jetzt in Ruhestand, hat er ausgesorgt.
Ja, aber rein vom Logischen her würde ich ihn jetzt gleich mal auf Außenminister setzen. Weil das wird was bringen.
Ja, das wird definitiv was bringen, aber das, ist eigentlich halt ausgeschlossen. Nicht, ne? Aber es ist halt. Ich sag mal so, die Hoffnung, dass ein neuer Premierminister das Ganze gleich besser macht, ist ja nicht automatisch gegeben.
Nee.
Das darf man halt auch nicht unterschätzen. Man sagt halt eben, okay, er hat keine Führungsstärke, er schafft es einfach nicht, Japan durch die wilde Zeit jetzt aktuell zu lotsen. Stimmt ja auch, schafft er auch definitiv nicht. Aber jemand anders, ob der es dann automatisch besser macht, ist halt auch wieder so eine Frage
für
sich.
Ja, wir haben ja mal diesen wunderbaren Vorteil. Wir sitzen in unserem netten kleinen Kämmerchen und können über alle schimpfen. Aber ganz ehrlich, wir würden den Job auch nicht besser machen, denke ich mal.
Ich will den gar nicht machen, wenn ich ehrlich bin. Gott, nee. Bloß nicht. Vor allem, wir sind ja auch noch in Deutschland. Ich meine, das Leben als Politiker ist hier, weiß Gott, nicht einfach.
Ja, wir könnten natürlich ein Spiel spielen und sagen, was ist, wenn man diesen deutschen Politiker und diesen japanischen Politiker austauschen würde? Würde sich irgendwas ändern?
Eine Frage. Wollen wir es uns mit Japan total verscherzen? Wen wollen wir dann rüberschicken? Die FDP? Die CDU? Nee, komm, das können wir den Menschen da drüben nicht auch noch antun. Die sind schon gestraft genug.
Ja.
Ne, und unsere fähigen Politiker behalten wir hier. Wir haben nicht so viele davon. So, verlassen wir mal die Politik, gehen wir mal zur Armee. Also als allererstes, Deutschland hat übrigens die erste Luftkampfübung mit Japan zusammen diese Woche abgeschlossen. Das nur mal so als Randnotiz. Und Deutschland hat Japan eingeladen, das Ganze demnächst einfach mal auch in Deutschland zu machen. Falls bis dato noch Flugzeuge irgendwie fliegen oder so. Bei uns kann man sich ja nicht ganz so sicher sein. Aber zumindest war es ein großer Erfolg, und hat die Zusammenarbeit vertieft und so weiter und so fort. So. Aber jetzt mal zu Japans Selbstverteidigungsstreitkräften, denn die haben ein klitzekleines Problem. Den rennt das Personal weg. Also, es ist so, abgesehen von den ganzen Skandelchen, die sich da gerade aufgetan haben, die wurden ja jetzt, ihr weiß Gott, in der deutschen Presse auch ausgeschlachtet bis zum geht nicht mehr. Props gehen übrigens raus an diverse Zeitungen, übertreibt nicht immer so. Also teilweise war es halt sehr übertrieben. Das liegt aber gar nicht daran. Es liegt tatsächlich eher an den Gesamtumständen innerhalb der Armee, dass immer mehr Rekruten vor Beendigung ihrer Karriere halt vorzeitig kündigen. Und das versteckt natürlich logischerweise die Personalnot, denn auch mit der Rekrutierung klappt es ja nicht so toll. Und laut des Verteidigungsministeriums kündigen jährlich etwa 6.000 SDF-Mitglieder und das ist tatsächlich eine ziemliche Nummer, weil so stark ist die Truppe gar nicht mehr. Und das ist halt sehr unpraktisch.
Ja.
Also um es mal in Zahlen zu sagen. Ende März letzten Jahres waren etwa 227.000 Menschen bei der SDF beschäftigt. Für die Durchführung der SDF-Mission ist allerdings eine Quote von 274.000 erforderlich. Der Anteil der besetzten Stellen lag damit im unteren 90%-Bereich. Das tut weh.
Yep. Da fehlt es an jeder Ecke und Ende. Und genau. Japan hat ja schon eine ganze Menge Werbung gemacht über die letzten 10 Jahre, kann man sagen, ne? Mhm. Die, besonders was Popkultur angeht, ne? eine ganze Menge Sachen sind relativ subtil, aber einige sind auch direkt aufs Auge. Ne? Du hast massenweise so Werbekampagnen gehabt, wo du irgendwelche bekannten Anime-Figuren in der Militäruniform da herumspringen hast sehen. Ne? Teilweise auch ein bisschen geschmacklos, weil die LDP, ja, die geht halt gern auf das Thema Militarisierung und ach, das alte japanische Militär war doch gar nicht so schlimm. Ne? Da sieht man dann die alte imperialistische Flagge dann teilweise mal mit bei den Postern, aber es, egal was sie gemacht hat, egal wie subtil oder egal wie tollpatschig, es hat nicht so viel gebracht.
Ist ja auch kein Wunder. Also zum einen hat die, also ist die Konkurrenz sehr groß. Man muss halt mit der Privatwirtschaft kämpfen und die haben sich viel besser auf den Arbeitskräftemangel eingestellt, das ist jedenfalls größtenteils. Das heißt, die bieten natürlich als allererstes mehr. Und laut einer internen Umfrage des Ministeriums ist es halt so, dass viele auch einfach kündigen, weil ja, ich sag jetzt mal, die Vorgesetzten zum Beispiel nicht unbedingt gerade sehr nett sind, in Anführungsstrichen, und mit in Anführungsstrichen meine ich, sie sind also wirklich übel. Die Bezahlung ist nicht so toll und so weiter und so fort. Oder man will halt auch dann lieber mehr mit der Familie zu tun haben und so weiter. Es ist halt nicht unbedingt gerade der beste Arbeitgeber, wenn man eben eine Familie hat und wenn man die auch noch versorgen möchte. Da so gibt's gewaltigen Nachholbedarf. Dazu kommt, dass die Armee auch irrsinnige Schwierigkeiten hat, Fachleute zu rekrutieren. Also wie zum Beispiel Leute, die sich im Cyberspace ein bisschen auskennen, also im Internet. Gerade für die Cyberabwehr, das klappt halt auch nicht, weil da sind vor allem die Privatwirtschaft definitiv besser aufgestellt. Die zahlen einfach schlicht und ergreifend mehr.
Mhm.
So, mit den ganzen Skandalen hat so aber tatsächlich nichts zu tun, dass denen das Personal wegrennt. Die Skandale sind noch mal ein bisschen anders gelagert, aber die fallen da gar nicht so ins Gewicht.
Ja. Ach Gott, ich glaube, die könnten doch einiges reißen, wenn sie einfach eine Karriere bei sich attraktiver machen und halt auch sicherer machen. Ne?
Ja, das du, hätte was.
Wenn du dir sicher sein kannst, da ja, dann kann ich meine ganze Familie ganz normal aufziehen. Aber ist jetzt im Moment nicht.
Nee, leider tatsächlich nicht. Aber gut, ich meine, auch in der Privatwirtschaft läuft es natürlich nicht so toll. Nee. Insbesondere jetzt, wo der Mindestlohn steigt. Also als allererstes, die Kommission oder der Zentralrat für den Mindestlohn hat diese Woche beschlossen, okay, wir raten dazu, dass der Mindestlohn um 5% steigen soll. Das heißt also, das sind 50 Yen pro Stunde mehr, also circa 30 Cent. Und zwar wird er steigen auf 1054 Yen, also 6,29 Euro circa umgerechnet.
Mhm.
Klingt nicht viel, ist es auch tatsächlich nicht, aber natürlich für die vor allen Dingen Teilzeitarbeiter ist das schon mal ein verdammt großer Sprung. Problem an der ganzen Geschichte ist natürlich, gerade kleine und mittlere Unternehmen stöhnen jetzt schon über die Kosten und werden ganz, ganz große Probleme haben, diesen Mindestlohn überhaupt bezahlen zu können. Das hat man auch im letzten Jahr gemerkt, denn laut einer Umfrage von Tokyo Shoko Research, das ist eigentlich das größte Research-Unternehmen in Japan, also Kreditforschungsinstitut, wenn man es genau nimmt, führt das dazu, dass die Zahl der Arbeitskräftemangelpleiten bei kleinen und mittleren Unternehmen deutlich angestiegen sind. Und mit deutlich meine ich um 116%.
Es ist sehr traurig, ne?
Ja.
Klar, man kann nicht alles auf die Erbenomics schieben, ne, der letzten 10 plus Jahre, aber es hat schon dazu beigetragen, dass Japan zum Teilzeitarbeiter und Niedriglohnland im Endeffekt
richtig
wurde.
Um es ganz kurz zu erklären, eine Arbeitskräftemangelpleite bedeutet, dass ein Unternehmen keine Arbeitskräfte einstellen kann, weil man den Mindestlohn und andere Arbeitskosten nicht mehr zahlen kann.
Ja, das ist ganz gefährlich. Wenn das, wenn die Geschäfte sich nicht mehr lohnen zu führen, selbst bei dem Mindestlohn. Und der Mindestlohn ist auch für, klar, es ist, wenn man es jetzt umrechnet, sieht das ganz komisch auch, aber auch für japanische Verhältnisse ist es schwer, damit zu leben. Japan ist halt teuer.
Ja, und vor allem darf man ja auch nicht vergessen, das ist nur der durchschnittliche Mindestlohn. Der unterscheidet sich natürlich von Präfektur zu Präfektur. Das habe ich ja in der letzten Folge erklärt. Das heißt jetzt nicht, dass er überall genau auf diese Summe ansteigen wird. Es wird, also viele, gerade ländliche Gemeinden sagen ja, hey Leute, wir brauchen endlich mal einen einheitlichen Mindestlohn. Aber tatsächlich entscheiden die Präfekturen erst im Oktober, wie hoch der Mindestlohn sein wird. Und da wird Tokio wahrscheinlich wieder herausstechen. Ich meine, klar, Tokio ist auch der teuerste Platz. Ja, ich sag jetzt mal, viele können auch damit rechnen, dass er halt nicht so stark ansteigen wird. Also wenn man jetzt halt bedenkt, aktuell ist es ja so, dass in der Präfektur Iwate zum Beispiel nur 893 Yen gezahlt werden, also 5,22 Euro. Das ist natürlich schon ganz anders als in Tokio, wo er umgerechnet gerade bei 6,50 Euro liegt. Das Problem ist halt, dass selbst eine kleine Erhöhung einfach für enorme Kosten bei den Unternehmen sorgt, weil die halt eben erstens die Preiserhöhung durch gestiegene Rohstoffpreise und so weiter gar nicht weitergeben können. Und zum anderen, weil sie einfach zu klein sind.
Ja, ja, wir meinen natürlich mit den Unternehmen, all die kleinen und mittleren Unternehmen, die so 70% von all den Arbeitgebern in Japan ausmachen.
Genau. Die Großen haben ja eh eigene Tarifverträge.
Ja.
Also verstehen Sie sich falsch, natürlich ist die Erhöhung des Mindestlohns immer gut, gerade für den Arbeitnehmer, und das muss auch definitiv sein. Aber was halt ein bisschen vergessen wurde, ist halt, Herr Leute, da ist die ganze Branche, die hat da wirklich zu kämpfen.
Ja, die Regierung müsste eigentlich den kleinen Firmen unter die Arme greifen. Wäre total in ihrem Sinne. Nur ich habe keine Ahnung, ob die ja da einfach davor stehen und nicht wissen, wie sie sich dabei helfen sollen.
Ja, das nicht. Also es gibt steuerliche Erleichterungen, aber die helfen halt auch nicht direkt. Und die Preise steigen ja in Japan noch weiter. Das Problem ist ja, viel muss ja importiert werden. Der Yen ist nun mal schwach, auch wenn er sich ein bisschen erholt hat. Grundproblem bleibt halt hohe Importkosten oder steigende Importkosten. Und das macht die ganze Sache nicht besser. Hinzu kommt, dass der Energiepreis ja jetzt auch noch ordentlich mit rausschlägt, weil die Energiepreisbremse zurückgefahren wurde. Soll jetzt ja wiederkommen, aber erstmal ist sie halt eben zurückgefahren. Dann steigen die Transportkosten durch das 2024-Problem. Und so weiter und so fort. Also ich will jetzt nicht alle gestiegenen Kosten aufzählen, da bin ich 3 Stunden beschäftigt. Aber das macht sich halt bemerkbar. Und die kleinen und mittleren Unternehmen sind halt in der Regel nicht so aufgestellt, dass sie halt finanziell so dermaßen flüssig sind.
Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wo die Leute hingehen, wenn ihre Unternehmen jetzt zugemacht werden.
Tja.
Ich meine, die Tourismusbranche ist wachsend, da könnten sie hingehen, ne? Aber
die SDF sucht gerade Leute.
Ja, nee, ich meine, aber wenn du jemand bist, der sein eigenes Geschäft haben möchte, dann kannst du halt bei der SDF nichts anstellen, ne?
Nee, das ist richtig. So, ein weiteres Kostenproblem, was jetzt noch auf kleine Unternehmen und mittlere, also eigentlich auf alle Unternehmen zukommt, ist, dass das japanische Gesundheitsministerium verpflichtende Maßnahmen gegen Kundenbelästigung plant. Kundenbelästigung ist ja auch gerade eben für kleinere und mittlere Unternehmen wirklich ein riesen Problem. Weil, ja, ich glaube, das ist so ein Bereich, wo man merkt, dass Japan alles andere als freundlich ist. Immer mehr Kunden benehmen sich halt nicht wie Königs, eigentlich schon, aber wie ein Terrorkönig. Jo. Und darunter leiden halt gerade diese Unternehmen, weil die halt eben sich sehr, sehr schwer nur zur Wehr setzen können. Bei größeren Unternehmen ist es ein bisschen leichter. Aber jetzt zum Beispiel ist es halt üblich, ich wurde hier nicht so behandelt, wie ich das wollte, also mache ich jetzt mal eine Shitstorm-Kampagne online und dann ist ein Unternehmen auch mal schnell weg vom Fenster. Darüber hatten wir auch schon gesprochen. Aber davon ab ist es natürlich für die Arbeitnehmer alles andere als gut, weil solche Kunden sind nicht unbedingt gerade angenehm und das kann einen ganz schön aus Gemüt schlagen, was ja auch verständlich ist, weil die sind tatsächlich gar nicht so zimperlich. Und jetzt sagt das Ministerium halt, nee, jetzt reicht's, wir müssen hier wirklich dafür sorgen, dass die Unternehmen verpflichtende Maßnahmen ergreifen und nicht einfach nur noch, ja, könntet ihr mal bitte, bitte Maßnahmen ergreifen.
Ja. Das ist eigentlich eine gute Sache.
Es ist definitiv, klar, Maßnahmen werden Geld kosten, aber sie müssen einfach sein, weil die Anzahl der psychischen Probleme bei Angestellten wird halt durch sowas natürlich nochmal deutlich gefördert und das darf natürlich nicht sein.
Ja, ja. Ich meine, die Kosten kommen nicht bei jedem der Maßnahmen auf, ne? Also wenn du halt deine Leute besser schulst oder wenn du irgendwelche Regelbücher oder sonst was verteilst, damit dann die Vorgesetzten irgendwie wissen, wie sie sich zu verhalten haben und wie sie ihre ganzen Mitarbeiter zu schützen haben, das wird niemanden in den Konkurs treiben. Aber wenn dir halt verlangt wird, dass du unbedingt Beratungsstellen einrichtest, dass immer jemand dabei ist, wo dann die Beschäftigten hingehen können, um mit ihren Problemen zu reden, ne? Dass du sozusagen diese Betreuung hast, das könnte teurer werden.
Aber halt auch Richtlinien, um halt eben überhaupt vorzugeben, wie hat man denn mit solchen Kunden zum Beispiel umzugehen. Weil das Problem ist halt durch den Servicegedanken, der in Japan ja nun mal vorherrscht, lässt man die Leute dann halt ganz gerne machen, wenn man halt nicht eine genaue Anweisung hat. Und gerade diese Richtlinien sind wahnsinnig wichtig.
Vor allem, weil wir auch die letzten Wochen und Monate gerade so doch sehr wie sagt man, bedrückende Meldungen zu dem Thema gesehen haben, weil da sind halt wirklich Leute dran zugrunde, also zumindest das Unternehmen dran zugrunde gegangen, ne? Wie zum Beispiel das eine Badehaus da, was im Prinzip gesagt hat, Leute, wir sind nicht eure Fußmatte hier und euer persönlicher Mülleimer, also wir schließen jetzt und ihr könnt uns mal auf gut Deutsch. Und das ist schon sehr traurig, dass bisher eigentlich da nichts passiert ist und jetzt versucht man zumindest ein bisschen was gerade zu biegen, um es vorsichtig auszudrücken.
Naja, es wird ja offiziell als gesellschaftliches Problem erachtet, weil es halt immer schlimmer wird. Und zwar in allen Bereichen. Also im Gesundheitsbereich hast du teilweise mittlerweile Patienten, da die schlagen auch mal gerne zu. Da gibt es Haufen Fälle mittlerweile. Bei Apotheken zum Beispiel heißt es jetzt, Leute, ihr braucht nicht mal euren vollen Namen auf den Namensschildern zu tragen, um einfach die Leute zu schützen. Auch Taxifahrer brauchen das übrigens nicht mehr, weil die Menschen einfach durchdrehen. Das endet ganz, ganz schnell in Online-Mobbing. Oder halt Stalking und. Alles schon jetzt da gewesen. Und das leider nicht nur in Einzelfällen. Es sind mittlerweile sehr viele Fälle, die halt immer dazukommen. Und das ist halt schon gefährlich, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja. Also ich hoffe, dass da irgendwie eine Maßnahmenkombination bei rauskommt, die wirklich was bringt. Weil wenn sich herausstellt, wenn sich herausstellt, dass man so das Miteinander, das Umgehen miteinander so ein kleines bisschen besser gestalten kann dadurch, dann könnte das auch an anderen Ecken machbar sein, ne, wo wir auch Baustellen haben. Ne? Man denkt nur daran an die Frau im Geschäft, ne? Und wenn die schwanger wird, da gibt's halt immer noch die Kultur, dass ja da ihre Loyalität an die Firma angezweifelt wird und dass sie nicht gut darstellt. Egal wie viele Gesetze es gibt, um sie zu schützen, ne? Die ungeschriebenen Gesetze sind halt immer noch ein Ding. Ne? Aber wenn sich halt herausstellt, ja, wir können irgendwie unsere Leute zu mehr guten Umgang animieren und erziehen, das wäre natürlich sehr schön.
Dann könnte man aber das werden sie nicht hinkriegen. Das wird nichts. Also das aus den Köpfen rauszubekommen, ist unglaublich schwierig. Es ist auch unglaublich schwierig, den Kunden beizubringen, Leute, benehmt euch mal vernünftig. Klar, es ist für viele natürlich immer noch selbstverständlich. Also es ist ja nicht so, dass jeder Mensch in Japan so drauf ist oder so. Es sind halt wenige, aber naja, die machen sich halt sehr stark bemerkbar, das kennt man ja. Und die wirst du nicht umerziehen können oder so. Deswegen sind halt Maßnahmen wichtig und immer mehr Firmen ergreifen ja auch vornherein Maßnahmen. Also zum Beispiel hat ja JR East, wenn ich mich gerade nicht irre, oder war das West, hat ja jetzt gesagt, okay, wir haben jetzt hier halt mal einen Maßnahmenkatalog. Das heißt, ihr dürft die Leute meinetwegen auf den Bahnsteig rausschmeißen, wenn sie sich halt komplett daneben benehmen. Oder auch Anna und Jall haben ja zusammen sogar Maßnahmen ausgearbeitet, die halt gelten. Wer sich nicht benimmt, fliegt nicht mit, Buster und solche Spirenzien. Und das muss, also es ist hart, dass sowas überhaupt sein muss. Aber man hat ja keine andere Wahl. Und es ist gut zu sehen, dass immer mehr Firmen sagen, konsequent, wir haben jetzt Maßnahmen erarbeitet und daran wird sich gehalten, Punkt, fertig, aus, weil damit schützt man ja auch den Arbeitnehmer im Prinzip. Also nicht nur, weil man halt Maßnahmen vorgibt, sondern weil eben sagt, so, ich weiß, wie ich mich jetzt hier zu verhalten habe. Die Firma sagt, ich soll in dem Fall das und das machen.
Ja. Ich rechne mir schon da Chancen drauf, dass es ein bisschen was bringt, ne? Wenn du Hausverbot bekommst, dann merkst du dir das.
Ich hoffe, dass das was bringt, weil das nimmt einfach wirklich Ausmaße an, die mag man hier gar nicht glauben, wenn man ehrlich ist.
Außerdem, ich denke, das ist auch motivierend für die Arbeitnehmer, weil erstens, weil sie wissen, dass sie halt geschützt werden, und zweitens, weil sie halt praktisch auch irgendwie, wie du schon gesagt hast, Regeln bekommen, wie sie reagieren sollen oder sogar müssen, weil, wie du halt schon meintest, bei der Dienstleistungskultur in Japan, da ist halt theoretisch bis heute der Kunde immer der größte König und da traut man sich auch nicht unbedingt, gerade wenn man so ein kleiner Teilzeitangestellter ist, da irgendwas dagegen zu sagen. Ne? Also deswegen denke ich, dass das auch wichtig ist als Zeichen dafür, dass die Leute sich nicht alles gefallen lassen müssen.
Richtig. Ja, das mit den Kunden. Ich meine, Servicewüste wie bei uns muss jetzt auch nicht sein, aber da drüben ist es dann auch ein bisschen übertrieben, was den Kundekönig angeht. Weil alles muss man sich nicht gefallen lassen. Man kann eigentlich erwarten, dass alles auf menschlich normaler Ebene abläuft. Und es ist schade, dass so viele Menschen das in der heutigen Zeit vergessen.
Man braucht Balance.
Eben, und deswegen jetzt hier mal ein kleiner Aufruf. Liebe Leute, seid immer höflich, zumindest zu den netten Menschen, die euch bedienen. Die machen auch nur ihren Job. Wenn sie unfreundlich sind, ist es eine andere Geschichte, aber dann durchdrehen lohnt sich nicht, dann einfach direkt sagen, nie.
Ja.
So, aber weil du gerade schon das Thema mit der Schwangerschaft angesprochen hast, in Japan gibt es ein richtungsweisendes Urteil für die Bedingung von einvernehmlichen Sex. Es ist so, dass ein japanisches Gericht einen Mann dazu verurteilt hat, einer Frau, die er geschwängert hat, nachdem sie ihm mehrfach gebeten hat, dass er doch ein Kondom benutzt und er das zurückgewiesen hat, Erstmal, dass er das gemeinsame Kind anerkennt und 740.000 Yen, das sind 4.312,73 € ungefähr, Schadensersatz zu zahlen. Das Gericht erklärte in seiner Urteilsbegründung, es war eine Verletzung des Rechts der Frau auf sexuelle Selbstbestimmung, dass er das Kondom abgelehnt hat.
Ja. Also es scheint vielen für eindeutig zu erscheinen, ne? Aber dass das ein japanisches Gerichtsurteil so bestätigt, ist eigentlich schon wirklich ein Sieg.
Ne? Ja, definitiv. Vor allen Dingen war das, also der Mann ist sowieso so ein Herzchen. Es ist halt so, die beiden hatten ein Techtelmechtel zweimal zwischen 2020 und 2021 in einem Love-Hotel. Und beide Male bat sie ihm halt, hey, nimm ein Kondom. Beide Male hat das nicht gemacht. Und ja gut, was bei Sex passiert, man wird halt schwanger. Ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Und sie hat ihn darauf aufgefordert, das gemeinsame Kind offiziell anzuerkennen. Und das ist tatsächlich in Japan wichtig. Und er weigerte sich mit der Begründung, naja, ich bin verheiratet. Ich sage, also ein Herzchen von Mann, ehrlich.
Ja, ich würde gerade sagen, so funktioniert das nicht, mein lieber Herr, ne? Zumindest richtig. Normalerweise nicht, wenn man sich nicht gerade versucht, da rauszureden.
Das ist es. Und das Gericht sagt halt auch in seiner Urteilsbegründung, dass die körperliche und emotionale Belastung einer Schwangerschaft sehr groß ist und nur von einer Frau getragen wird. Und selbst wenn die Frau dem Geschlechtsverkehr zustimmt, verletzt der Mann ihr Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, wenn er den Geschlechtsverkehr fortsetzt, ohne ihre Bitte um Verhütung nachzukommen. Das Ding ist, der Fall wurde leider nicht ganz beschrieben. Ich habe darüber auch nicht so viel gefunden. Aber es hört sich für mich so ein bisschen an, dass er einfach weitergemacht hat und gar nicht erwähnt hat, dass er kein Kondom übergezogen hat.
Ja, ja, also die Details sind eigentlich gar nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass das Gericht vollkommen die Problematik anerkennt. Ne? Ja. Wenn sie sagt, leider bringen so viele Frauen solche Fälle gar nicht erst vor Gericht, dann sind sie sich dessen bewusst, dass das ein gesellschaftliches Problem ist, wo viele Frauen einfach keinerlei Lösung für automatisch sehen. Und das hilft natürlich sehr, dass das ein Gericht das jetzt hier anerkennt, ja, ne, dass die Frau Recht bekommt.
Vor allen Dingen finde ich diese Worte sehr schön, denn das Gericht stellt in dem Urteil ebenfalls fest, dass der Mann nur seine eigenen sexuellen Bedürfnisse befriedigen wollte, dabei aber die Gefühle der Frau ignoriert hat und die auch noch Vorwürfe gemacht hat dafür, dass sie schwanger geworden ist. Und dass er dafür eins auf den Deckel bekommt, ist ganz ehrlich, es ist absolut gerechtfertigt.
Ja, nee, also ich stimme dem Urteil da auch vollkommen zu. Das ist zwar alles sehr vorsichtig formuliert, muss man dazu sagen, aber das liegt doch wahrscheinlich einfach an Japans Gesetzeslage, dass man bei solchen Straftaten, um sie jetzt mal in Anführungszeichen zu setzen, etwas vorsichtig bei der Formulierung ist. Aber finde ich absolut richtig, dass man zu diesem Urteilsschluss gekommen ist. Und ich finde, das sollte man öfter machen, weil ich denke, die Frau wird nicht die Einzige sein. Wie du ja schon gesagt hast, dass die meisten das sowieso gar nicht erst melden oder
das
versuchen einzuklagen.
Genau, das sagt auch ihr Verteidiger. Der hat nämlich nach dem Urteil gesagt, es ist offensichtlich, dass Geschlechtsverkehr ohne Zustimmung eine illegale Handlung darstellt. Aber es ist für eine Frau schwierig, sich der Weigerung ihres Partners, Verhütungsmittel zu verwenden, energisch zu widersetzen, wenn sie emotional mit dem Partner verbunden ist. Und leider bringen viele Frauen solche Fälle nicht vor Gericht. Und damit hat er auch recht.
Ja.
Und ja, dazu kommt, es ist eigentlich ein Präzedenzfall, wenn man es genau nimmt, denn daran können sich jetzt sehr viele Gerichte orientieren. Und das wird das Recht der Frau definitiv stärken und das ist auch bitter nötig.
Ja, ich hoffe, das geht bei Japan groß durch die Presse, weil
ist es.
Das sollte wirklich dann auch helfen, dass mehr Frauen dafür vor Gericht gehen.
Ja.
Ich würde übrigens darauf hinweisen, dass es in Deutschland übrigens auch ein Problem ist, dass viele Männer der Ansicht sind, dass das keine Straftat ist. Ja. Dass die Frau ja schuld ist, was ich nicht verstehe, weil das ist so, als wenn du mit einem Auto in ein anderes Auto reinfährst und dich dann beschwerst, dass dein Auto kaputt ist. So, ja toll, ja, stehen sie da auch im Weg, ne?
Du hast gerade einen typischen deutschen Autofahrer beschrieben.
Ja, gut. Ach, oh Gott, fangen wir jetzt nicht über das Strafrecht an, was Raser angeht. Da kriege ich auch immer nur Magenschmerzen in Deutschland.
Ja, momentan kriegt man sowieso nur Magenschmerzen. Wobei, es gab jetzt ein vernünftiges Urteil, muss man tatsächlich sagen. Aber so insgesamt, eieiei. Aber gut. Nein, aber tatsächlich ist es so, liebe Männer, obwohl wir haben nur vernünftige Hörer. Ich meine, ihr seid nicht so. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wie jetzt schreibt mir irgendjemand, dass er das Gegenteil, dann kriege ich aber Plack auf den Zähnen. Aber nein, wir haben definitiv vernünftige Hörer. So, kommen wir mal zum Tourismus, denn ohne Tourismus-Themen geht's ja nicht. In Japan kämpfen ja bekanntlich mit dem Massentourismus und das wird halt immer schlimmer und jetzt hat die japanische Stadt Fuji-Yoshida gesagt, okay Leute, es reicht, wir müssen für einen beliebten Park eine Gebühr erheben, denn das, nee, also das ist einfach zu viel. Das Problem ist nämlich, dass dieser Park hat eine Plattform, da kann man wunderschön auf den Fuji schauen. Der hat eine fünfstöckige Pagode, ist da auch noch im Vordergrund. Und das ist auch ein tolles Fotomotiv. Ne? Und was soll man sagen? Im Geschäftsjahr 2023 besuchten etwa 1,3 Millionen Menschen den Park. Das sind 2,4 Mal so viel wie vor der Pandemie. Und es steigt an. Gerade dieses Jahr, offizielle Zahlen gibt es noch nicht, aber es das heißt aus der Stadt, das sind jetzt schon mehr. Und naja, das sorgt halt eben für einige Probleme, denn die Toiletten sind ständig verstopft. Viele Touristen lassen ihren Müll an Ort und Stelle liegen. Und dann ist da noch so das Problem, dass diese 398 Stufen, die zur Aussichtsplattform führen, so überfüllt sind, dass ältere Menschen und Menschen mit körperlichen Behinderungen Schwierigkeiten haben, überhaupt die Plattform zu erreichen. Und deswegen sagt man jetzt, nein, wir erheben jetzt eine Gebühr, um eben diesen Besucherstrom einzudämmen. Außerdem soll davon die Reinigung und die Müllversorgung verbessert werden und man erwägt auch einen Aufzug oder eine Rolltreppe zu bauen, um eben gerade älteren und auch eingeschränkten Menschen den Weg halt zu erleichtern.
Ja, ich meine, es muss gemacht werden. Ne? Ja. Das ist auch hilfreich und es muss ja nicht unbedingt gleich so aus dem Ruder laufen, ne? Wie zum Beispiel bei der einen Burg, wo dann Touristen irgendwie für umgerechnet 30 Euro Eintritt
haben. Ja, dazu kommen wir gleich noch.
Ja, ja. Aber auf jeden Fall ist es mal wieder der Blick, der schöne Blick auf den Fuji, ne, der für Scherereien sorgt. Das zieht halt die Leute an, magisch.
Ist ja aber ganz ehrlich, also ich meine, das ist auch wirklich ein wahnsinnig schöner Ausblick in dem Park. Das ist übrigens der Arakurayama oder irgendwie so heißt der. Der ist wunderschön. Wenn man da einmal ist, kann ich Ihnen empfehlen, aber Leute, bitte aktuell lass es lieber sein. Also man wird wirklich überrannt. Ich habe da Videos gesehen, so oh, wow. Das ist eher schon Gruppenkuscheln auf den Treppen. Und insofern ist nachvollziehbar, weil es muss einfach sein, du kriegst das nicht mehr anders in den Griff. Und Japan wird halt tatsächlich überrannt im wahrsten Sinne des Wortes. Und es wird ja immer mehr und immer mehr und immer mehr. Ich meine, 35 Millionen Menschen werden dieses Jahr erwartet und das ist schon eine Hausmarke.
Ja, da sind wir über der neue Rekord ist da, ne?
Ja, der Gleich kommt, das definitiv. Also man könnte jetzt sagen, okay, wenn sich das Ganze auf komplett Japan verteilt, wird das vielleicht nicht so auffallen. Das tut es aber halt leider nicht. Das sind ja immer nur bestimmte Hotspots.
Ja.
Und deswegen ist es halt wirklich unangenehm, weil es einfach wahnsinnig viel ist. Wenn man jetzt so ein bisschen außerhalb der üblichen Touristenspots unterwegs ist, da ist man noch relativ abgeschieden, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, da freuen sich dann auch viele Ecken. Ups, da hier verirrt sich mal ein Tourist hin. weil da kommt man halt kaum hin. Aber wenn man jetzt so Tokio oder halt eben diese ganzen kleinen Städte vorm Fuji und so weiter, das ist aber der Wahnsinn.
Bin ja mal gespannt, welche Orte noch so überrannt werden, weil weniger Touristen wären es demnächst wahrscheinlich nicht.
Nö, wenn der Jan so bleibt, wird's mehr.
Ich finde das Hammer, dass ihr kennt es doch immer, wenn wir uns ein bisschen drüber lustig machen, über die hochgesteckten Ziele der japanischen Regierung. Zu dem Zeitpunkt wollen wir das erreichen, zu dem Zeitpunkt wollen wir schuldenfrei sein und bla bla bla. Eigentlich nicht schuldenfrei sein, aber einen ausgeglichenen Haushalt haben oder 40 Millionen Touristen. Ne? Aber wenn ich mir überlege, dass 2019 32 Millionen nach Japan gereist sind, vor der Pandemie, und wir jetzt schon den Rekord wahrscheinlich um 10% brechen, dann ist es nicht mehr weit weg bis zu den 40 Millionen, die sie angezielt haben. Ja. Ne?
Nö, das definitiv nicht. Und Japan braucht die Touristen auch, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber es ist halt eine Grabwanderung, weil, also in Kyoto möchte ich momentan nicht wohnen.
Also ich glaube, das ist auch die einzige Sache, wo wir uns bisher so in unseren Voraussagungen so ein bisschen verkalkuliert hat. Weil wir haben, glaube ich, damals gesagt, dass Japan sich wahrscheinlich nicht so schnell davon erholen wird. Aber gut, wir haben halt nicht einberechnet, dass die Inflation halt so durchballert. Ne?
Ja gut, ich meine, die konnte man ja auch nicht einrechnen. Da konnte ja keiner ahnen. Ne? So, aber um das ganz kurz mal eben aufzuklabüstern, und zwar an Zahlen, weil wir haben nämlich die aktuellen Zahlen der Präfektur Kyoto und der Stadt Kyoto. Und zwar 2023 besuchten 75,15 Millionen Touristen die Präfektur Kyoto. Das sind 13% mehr als im Vorjahr und ein neuer Rekord gegenüber 2019.
Jo.
Uiuiui.
Ja, Moment, geht ja noch weiter. Alleine die Stadt Kyoto wurde von 50,28 Millionen Menschen besucht. 66% der gesamten Leute, die da hingereist sind, sind halt eben nach Kyoto gedampft. Das hat allerdings mehrere Gründe. Es liegt zum einen daran, dass in Kyoto die meisten Hotels sind. Und zum anderen, es sind halt vor allem Tagesabstecher. Aber es sind weniger als 2019. Stattdessen sind tatsächlich Gebiete außerhalb der Stadt extrem beliebt geworden, weil man halt sagt, naja, wenn wir nach Kyoto fahren, auf Gruppenkuscheln haben wir keine Lust.
Mhm.
So, und sie gaben übrigens 1,66 Billionen Yen, das sind 9,9 Milliarden Euro, für Unterkunft, Souvenirs, Essen und Getränke aus. Und das sind mal eben 25% mehr als 2019. Und davon empfehlen tatsächlich 1,45 Billionen Yen, also 92%, auf die Stadt Kyoto.
Nicht übel, besonders wenn man sich überlegt, ne? Ja, also mit der Inflationszeit sind die Leute auf jeden Fall ausgabebereit. Ne?
Ja, definitiv.
Da fließt das Geld.
Das definitiv. Leider benehmen sie sich halt auch gerne mal daneben. Das sieht man übrigens auch an Kyoto, wo ja die Seitenstraßen des Gyeonviertels zum Schutz der Anwohner und vor allem der Geishas und so weiter gesperrt worden ist. Aber in Nara gibt es jetzt noch ein gewaltiges Problem, denn Nara ist ja bekannt für seine Hirsche. Für seine Rehe, sorry. Und schöne Tiere übrigens, und die kann man da halt füttern mit speziellen Reiskräckern und so weiter und so fort. Tja, und je mehr Touristen dort auftauchen, desto mehr Probleme gibt es. Und jetzt ist ein Video viral gegangen, das ein Mann zeigt, wie es versucht hat, ein geschütztes wildes Reh zu treten. Und die Behörden haben halt gesagt, okay, das können wir so nicht lassen. Und jetzt wird ganz massiv appelliert, lasst doch bitte die Tiere Tiere sein und hört auf, irgendwelche sie zu misshandeln. Also es gab zum Beispiel auch Vorfälle, da haben da Touristen versucht, die Tiere als Pferd zu benutzen. Oder man füttert sie halt mit allen möglichen Krams, nur nicht mit den vorgesehenen Reiskräckern. Das ist für die Tiere übrigens auch nicht unbedingt gerade gesund. Es wird auch mittlerweile sehr gerne darauf verzichtet, wenn man ihnen schon irgendwas anderes gibt, die Verpackung einfach runterzunehmen. Auch nicht so toll. Also in dem Magen toter Tiere wird mittlerweile sehr viel Verpackung gefunden. Vor 2 Jahren hat jemand auch ein Tier mit einer Axt mal eben umgebracht und zu solchen Sprenzeln. Also es ist da schon, ist wirklich heftig. Und die örtlichen Behörden haben jetzt am 25. Juli mit Lautsprechern im Park dazu aufgerufen oder beziehungsweise erklärt, jede Handlung, die den Rehen schadet, kann strafrechtlich geahndet werden, denn die Rehe sind nationales Naturdenkmal.
Eigentlich traurig, dass man da irgendwelche Durchsagen machen muss und zu sagen, Leute, gebt den Rehen keinen Müll zu fressen und benutzt sie nicht als Boxsack.
Ja. Aber gut, ich meine, das Video, das sah aber auch wirklich heftig aus. Also so bekloppt muss man auch erstmal sein. Es ist halt wirklich schade, dass sich Touristen halt nicht benehmen können. Man muss jetzt dazu sagen, das sind jetzt nicht nur ausländische Touristen, das halten wir auch mal kurz fest. Nee, es sind tatsächlich auch Japaner. Und wo dieses fehlerhafte Benehmen herkommt, verstehe ich einfach nicht. Was haben die Tiere einen denn getan? Also der Mann, der das Tier vor 2 Jahren getötet hat, das lag daran, weil es hat sein Auto gesträuft.
Oh, okay.
Muss man gar nicht dazu sagen.
Und da hat man dann so praktisch die Axt aus dem Handschubfach genommen und sich gedacht, ja, na gut, dann machen wir kurz einen Prozess oder wie?
Ja, genau.
Verstehe ich überhaupt nicht. Also ich kann es halt verstehen, wenn man nicht ganz so drüber nachdenkt, was man den Tierchen da zu fressen gibt, weil man denkt, ach naja, da gebe ich den halt mal so einen Erdnussflips, ne? Das
ja, gut, aber könnte
tut
man
ihn ja nicht weh, aber wenn es 200 Menschen machen, dann ist es halt was anderes.
Ja, vor allem das könnte man die Sachen vorher bitte mal auspacken. Kann nicht so schwer sein. Jeder weiß doch, dass er eine Plastikverpackung nicht fressen soll.
Ja, also das ist auch, und das mit den draufsetzen, beziehungsweise sich so rauflehnen, na gut, das ist auch wieder so ein Fall von, die Leute meinen es in dem Moment wahrscheinlich wirklich nicht böse, die denken halt einfach nur nicht nach.
Ja.
Im Gegensatz zu Leuten, die halt irgendwie in Reh treten, die sind einfach,
also wenn
mit
ich
stimmt
versuche,
irgendwas nicht.
Ganz ehrlich, ich fahre bald mal nach Japan und dann versuche ich mal einfach mich in Nara auf irgendjemanden, der versucht, so ein Tier als Reittier zu benutzen, auf die Schulter zu setzen. Mal gucken, wie doof er schaut. Aber es dürfte denn ja in Ordnung sein, auch wenn ich nicht drüber nachdenke. Echt ehrlich.
Ich habe nicht gesagt, dass es in Ordnung ist. Ich habe nur gesagt.
Nein, das sage ich ja gar nicht. Was ich meine, ist dieses Nicht-Nachdenken. Ich finde das fürchterlich. Das sind Lebewesen, verdammt nochmal.
Ja, kein Spielzeug, nicht zum Kuscheln.
Genau das ist für mich der Punkt. Es ist kein Spielzeug. Und das wird halt leider ein bisschen vergessen. Und naja, für die Tiere ist es natürlich alles andere als gut. Und es kann teuer werden, vor allen Dingen. Also, liebe Leute, steht ihr vor den Rehen, benehmt euch. Weil das kann eine saftige Geldstrafe geben oder halt auch durchaus Gefängnis.
Mhm.
Ist aber auch richtig so.
Ja. So, noch ein Touristenthema. Das hatten wir jetzt auch schon mal angesprochen. Ich hole das jetzt nochmal raus, weil da gibt es einen Aspekt, den fand ich sehr interessant. Es ist ja so, dass sich in Japan die doppelte Preisgestaltung immer weiter durchsetzt. Also sprich, dass es andere Preise für Touristen gibt, die in der Regel ein bisschen höher sind als für Einheimische. So, gerade bei Restaurants übrigens sehr beliebt, aber auch immer mehr Attraktionen erwägen halt die Preise zu erhöhen. Da hast du ja gerade das Thema Burg angesprochen, wo das dann nachher 28 und 29 Euro kosten soll für Touristen. Für Japaner dann umgerechnet, was war das, 5 Euro oder so?
Ja, irgendwas.
Ja, irgendwie so den Dreh. Es gibt natürlich Kritik dran, weil man halt sagt, Leute, vorsichtig, das widerspricht dem, wie sich Japan vermarktet. Aber, und jetzt kommt der Aspekt, den ich sehr interessant finde, viele Restaurants argumentieren, dass einfach die Mehrkosten, die man hat durch die Bedienung eines Touristen, weil man ihnen halt alles Mögliche erstmal erklären muss und dann muss man ja auch noch Englisch beherrschen und so weiter, einfach zu hoch sind und man es nicht einsieht, dass man das der einheimischen Bevölkerung aufdrückt. Bitte auch mit der Begründung, wo gemerkt, wir werden einfach von Touristen überrannt und die Arbeit ist kaum noch stemmbar.
Ja, also das mit den Mehrkosten, das stimmt schon. Du hast Mehrkosten durch den vielen Tourismus. All diese vielen Gewinne, die die da machen. Ne? Wie wir vorhin gesagt haben, 25% mehr eingenommen als 2019. Wahnsinn. Da fließt natürlich eine ganze Menge dafür ab, für die Müllbeseitigung, für das, was kaputt gemacht worden wurde und etc. viel mehr. Ne? Aber ich weiß nicht, ob das so hundertprozentig 1:1 so ein nachvollziehbares Argument ist bei den Restaurants.
Nehmen wir mal das Beispiel Burg ganz kurz. Bei der Burg ist es definitiv nicht gerechtfertigt, weil 30 Euro sind schon eine Hausmarke. Das ist echt eine Erhöhung, wo man sich so fragt, sag mal, so, die Touristen werden dafür doch nur benutzt, damit die Burg vernünftig immer wieder renoviert werden kann oder so, damit das Geld halt sprudelt. Bei den Restaurants, das ist aber nicht so eine heftige Preisspanne, muss man dazu sagen. Da sind die Preise noch moderat angehoben. Du bezahlst vielleicht mal, weiß nicht, 3 Euro mehr oder so. Ja, also bei allen, wo ich das halt gesehen habe, war das halt nur moderat teurer. Und da muss ich sagen, ja gut, wenn man eh als Tourist unterwegs ist, ja Gott, warum nicht? Also ich persönlich finde das jetzt nicht so schlimm. Ich weiß, es natürlich, klar gibt es einige, die sagen, ah, das muss ja nicht sein, ne? Kann ich auch nachvollziehen. Aber ich persönlich, wenn dann der Service auch stimmt, ja gut, warum nicht? Weil Trinkgeld ist in Japan eh unüblich, kann ich da also schlecht geben. Da zahle ich halt so einfach mehr.
Ja, also wir müssen halt aufpassen, ne?
Ja.
Wenn halt jetzt, sagen wir mal, ein Tourist zusammen mit einem Bekannten aus der Stadt essen geht, ne? Dann fällt es zum Beispiel ein bisschen heftig aus.
Das ist
ne?
tatsächlich auch eins der Kritikpunkte, eben dieses, Leute, passt auf, das kann ganz schnell in Rassismus enden, weil ihr gar nicht immer wisst, ob ihr einen Touristen vor euch habt. Und auf der anderen Seite ist es halt einfach auch natürlich so, Japan gilt als exklusives Reiseziel. Und so vermarktet sich Japan auch. Also sprich, die schöne Kultur, gepaart mit der Moderne und so weiter. Das ist so der übliche Stil, den man halt aus der Werbung in Japan immer raushört und natürlich denken das mittlerweile auch sehr viele Menschen und das kann man sich dadurch natürlich ganz schnell kaputt machen. Vor allem, weil man ja immer noch damit zu kämpfen hat. Man wird jetzt gerade überrannt, ja, aber was passiert denn, wenn der Yen wieder im Wert steigt? Denn wird man sehen, ob der Tourismus nachhaltig ist oder nicht und der nachhaltige Tourismus ist der wichtigere von beiden.
Ja, ja, nicht die Leute vergraulen und schnell Geld machen.
Genau, das ist nämlich der Punkt.
Das hilft nicht.
So, ist halt immer so eine Sache. So, kommen wir mal zur Elektromobilität. Also ihr wisst ja, Elektroautos eigentlich eine feine Sache, weil stinkt nicht so. Also für die Umwelt besser. Auch wenn wir in Deutschland damit ein bisschen zu kämpfen haben, weil irgendwie einige Politiker nicht so ganz eingesehen haben, dass Elektroauto gerade irgendwie die Mobilitätswende einläutet, wie man an China sieht. Kleiner Fun Fact. China ist mittlerweile der größte Autobauer. Was mich jetzt auch nicht wundert, weil die subventionieren ja wirklich für die Bekloppten. Im vergangenen Jahr hat aber TerraChange angekündigt, Leute, wir müssen Japan mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Also wollen wir jetzt innerhalb von 2 Jahren 1000 Ladestationen in Tokio bauen. So, jetzt ist ein Jahr rum. Jetzt hat man es tatsächlich geschafft, 2 Ladestationen aufzustellen.
Oh mein Gott.
Ja, der Grund ist, Genehmigungsverfahren dauern einfach irrsinnig lange. Man hat nämlich ein kleines Problem. Diese Ladestationen, die aufgestellt werden sollen, sind ein bisschen besser als die, die normalerweise verwendet werden. Und dafür braucht man halt Hochspannung. Das muss man aber alles erst mal beantragen, genehmigen lassen und so weiter und so fort. Und das dauert.
Jo, die Bürokratie stellt ihnen ein Bein.
Ja, so könnte man das auch sagen. Also die Ladestationen sind 7,5 mal schneller als die üblichen Ladestationen in Japan. Und das ist schon mal ordentlich. Und da hat man jetzt halt ein Problem, weil alles so, allein das Verfahren dauert ungefähr 5 Monate.
Ui.
Ich meine, geht immer noch schneller, als wenn du hier ein Windrad in Deutschland genehmigen lassen willst, aber 500, das ist trotzdem schon eine verdammte Hausmarke.
Ja, ich meine, wenn es tatsächlich Förderung geben würde von der Lokalregierung und von der Zentralregierung, dann würde das auch schneller gehen. Ne? Die könnten das dann halt in einem großen Batzen. Die brauchen das vielleicht auch 4-5 Monate, aber dann haben sie gleich mal 100 oder 200 Genehmigungen. Anstelle dann hier 2 innerhalb von einem Jahr.
Tatsächlich schon, ouch. Jetzt wird's hart. Also, in Tokio gibt es etwa 1000 Ladestationen insgesamt aktuell. Der japanische Markt für Elektroautos, der wächst sehr langsam im Vergleich zu Deutschland und Europa. So, und jetzt tut's mir leid für Japan, dass ich das sagen muss. Ich weiß, das ist jetzt hart, aber es ist wirklich so. Der Aufbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur verläuft sogar schleppender als in Deutschland.
Das stimmt. Also ich habe hier selbst in den eher abgelegeneren Gegenden, sieht man mal doch ab und zu, vor allem so bei Supermärkten, tatsächlich eine Elektrotankstelle. Ja. Das ist schon sehr überraschend, dass Japan in der Hinsicht mehr nachhängt.
Also von April 2022 bis Ende März 2023 wurden tatsächlich 16.464 Elektroautos verkauft. Die meisten davon aus dem Ausland, weil die inländische Produktion, die hinkt da auch noch ein bisschen hinterher. Die sind vergleichbar mit unseren Autobauern. Man hat halt erstmal versucht, einen anderen Weg zu gehen, in dem Fall Hybrid. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert und dann hat man jetzt erstmal sich hingesetzt und überlegt, oh, China wird uns langsam gefährlich. Ja, was machen wir denn da? Ja gut, jetzt müssen wir wohl auch mal. Aber wir müssen erstmal entwickeln und das dauert halt eine Weile.
Ja, solange heigelt es erstmal Strafzölle. Gott, das ist so ein Thema, das andauernd in den Gesprächen ist. Ne? Wir dürfen nicht unsere Wirtschaft von den chinesischen Elektroautos platt gemacht werden können. Aber jeder hat das doch kommen sehen. Ey. Es ist echt...
Ja, jeder, außer die Geldkofferchen bekommen. Ja, weil die setzen sich ja dafür ein oder kommen damit so ein Schwachsinn wie E-Fools oder so ein Blödsinn daher. Weil das wird ja jetzt gerade massiv gefördert. Das ist auch wahnsinnig toll, was sich die FDP da ausgedacht hat. Problem ist bloß, die Infrastruktur dafür, erstens gibt es die gar nicht, zweitens wird die Produktion gar nicht hinterherkommen. Weil so viel Pommes essen wir nicht, dass wir so viel Fett haben, was man da verarbeiten kann. Also es ist alles ein totaler Blödsinn. Und Japan macht es halt leider auch nicht besser, muss man ehrlich sagen. Da experimentiert man ja mit Wasserstoff. Also zum Beispiel wurde diese Woche das erste Wasserstoffschiff tatsächlich zertifiziert. Aber anstelle einfach zu sagen, naja, ich meine, Leute, schaut euch China an, es funktioniert doch. Gut, sie pumpen da extrem viel Geld rein, aber wo hat sie das denn hingeführt? Sie sind jetzt der größte Autobauer. So, und der Rest pennt halt vor sich hin. Und vor allen Dingen führen die Subventionen ja auch zu recht harmlosen, also was heißt harmlos, aber ziemlich niedrigen Preisen tatsächlich. Also Volkswagen, Elektro sind echt teuer zum Beispiel. Und das kriegt dann halt so Firmen wie Tesla zu spüren, die mal eben 45% weniger Umsatz gemacht haben. Ne? Also wohlgemerkt jetzt nicht nur wegen den Chinesen, die sind doch selber schuld. Weil der Cybertruck zum Beispiel war eine totale, der ist ja eher gegen die Wand gefahren. Aber es macht sich halt überall bemerkbar.
Ja, meine Güte, ich meine, ich sag das so daher, ne? Jeder hat es kommen sehen, aber ich bin mir auch bewusst, wie schwer Veränderungen einzuführen sind bei großen Firmen. Die sind wirklich träge. Und ich glaube, die nennen das Change Management. Und es gibt ganze Studiengänge darüber, was man alles braucht, um wirklich Veränderungen in einer Firma herbeizuführen. Und das meistens brauchst du da halt viel Unterstützung von vielen Leuten. Du kannst nicht einfach dahin gehen und die richtige Idee haben. Damit kommst du nicht durch. Generell ist es halt eine ganze eigene Politik, die gefahren
werden muss. Ja, natürlich, klar. Aber auch da muss man ganz ehrlich sagen, die Leute können doch, also lesen doch zumindest Wirtschaftsnachrichten. Und wenn da... Es ist klar, dass die Elektromobilität sich durchsetzen wird. Das ist ähnlich auch wie hier. Wir haben sehr, sehr steife Unternehmenskulturen. Und man merkt das halt momentan auch. Es hinkt einfach an allen Ecken und Enden der Autoindustrie hinterher. Und es ist ja nicht erst seit gestern, dass man sagt, hey Leute, Elektroautos sind die Zukunft. Da entwickelt sich ein ziemlich heftiger Markt. Nein, das wird schon seit Jahren gesagt. Aber es wurde halt ignoriert. Und jetzt hat man den Salat und jetzt versucht die Politik, wir müssen unseren Verbrenner schützen. Ja. Der so. Nächste übrigens, der mir sagt mit, das Verbrenner aus muss gestoppt werden. Ich glaube, die Menschen kann ich nicht mehr ernst nehmen.
Es hat sich tatsächlich herausgestellt durch wissenschaftliche Studien, dass du mit Vernunft da nichts erreichen kannst. Mhm. Es sind einfach Strukturen, die wirklich wie in der Politik langsam aber sicher bekämpft werden müssen, beziehungsweise Veränderungen muss durchgeführt werden, indem du halt Verbündete erstmal schließt und erstmal ja Vertrauen bekommst. Du musst da wirklich wie eine Lobbyarbeit machen in den, da gibt es extra halt Leute, die dafür bezahlt werden, sowas zu machen. Und deswegen ist das alles so langsam. Das wäre echt super toll, wenn die einfach denken, was sehen würden, ah, das ist doch eine bessere Idee, dann machen wir das. Aber das funkt nicht, das geht einfach nicht.
Ja, leider. Ja, und also es gab hier in Deutschland schon ein paar Beispiele, wo es wirklich irrsinnig lange gedauert hat, wie zum Beispiel der Katalysator. Mhm. Das war auch noch so ein Ding. Da hat sich unsere Autoindustrie extrem geweigert und führte natürlich auch zu Umsatzeinbrüchen und so weiter und so fort. War klar. Und jetzt haben wir genau die gleiche Situation wieder, als hätte man aus der Vergangenheit nichts gelernt. Aber naja, gut. Mhm. Ist in Japan halt auch nicht besser, sogar noch schlimmer. So, es gibt mal wieder ein paar Daten. Und zwar ist es so, dass Japan zum 15. Mal in Folge einen Bevölkerungsrückgang erlebt hat im letzten Jahr. Und zwar sank die Bevölkerung 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 861.000 auf 121.561.801 Einwohner.
Meine Güte.
Und das ist halt der 15. Bevölkerungsrückgang seit Beginn der Erhebung 1968.
Wir gehen ja rasant auf die 120 zu, ne?
Ja, nicht ganz tatsächlich. Also erstmal ganz kurz noch Eckdaten. Okay. 2023 wurden 730.000 Menschen in Japan geboren. Das ist natürlich auch wieder mal ein Rekordtief. Wird dieses Jahr wahrscheinlich sogar übrigens noch unterboten. Dem stehen aber 1,58 Millionen Sterbefälle gegenüber. So, und am 1. Januar 2024 lebten in Japan insgesamt 124.885.175 Menschen in Japan. Einschließlich ausländischer Einwohner. Das heißt, der Bevölkerungsrückgang inklusive ausländischer Einwohner beträgt etwa 532.000 Menschen. Mm. So. Jo. Tokio ist die einzige Präfektur, die übrigens einen leichten Anstieg der japanischen Bevölkerung erlebt hat, und zwar um 0,03%, was mal wieder auf die Konzentration auf die Hauptstadt zurückzuführen ist. Und Akita, Amori und Iwate verzeichneten den größten Rückgang.
Ja, also, ja, die alte Leier, ne?
So, noch was ganz Wichtiges. Die Zahl der ausländischen Einwohner stieg in allen 47 Präfekturen und überschritt erstmal die 3-Millionen-Marke.
Ja, und zwar relativ mit einem großen Schnitt sogar, ne?
Ja. Und die meisten Ausländer sind übrigens in erwerbsfähigen Alter, und zwar 85%.
Ja, Japan ist im Wandel begangen. Also es ändert sich schon einiges in der Demografie. Klar, das wird sich immer ändern. Und die ganzen Prognosen gibt es ja schon seit Ewigkeiten, ne? Aber manchmal ist es schon überraschend, wie rasant das teilweise passiert, ne?
Naja, Fakt ist, man braucht die ausländischen Arbeitskräfte. Mhm. Der Arbeitskräftemangel wird halt immer schlimmer. Und das gleicht es zumindest ein bisschen aus. Es ist jetzt nicht die Ultimativlösung, aber bei der niedrigen Geburtenrate muss das halt sein. Man kommt ohne Ausländer nun mal einfach gar nicht mehr klar. Das ist halt Fakt. Und immer mehr Firmen sagen halt auch, wir konzentrieren uns darauf, Ausländer einzustellen, weil wir einfach keine japanischen Arbeitnehmer mehr finden. Also die sind halt in einem Punkt, wo wir bald hinkommen werden, wenn wir so weitermachen.
Ja.
Aber so, ja. Dann noch eben ganz kurz Randnotizen, und zwar der Anteil der über 65-Jährigen stieg um 0,23% auf 29,38% und der Anteil der Erwerbsfähigen, also der Menschen zwischen 15 und 64 Jahren, leicht auf 59,02% zurückging. Soviel zum Thema Arbeitskräftemangel. Er wird halt größer.
Die Sache ist halt die Gründe für die Bevölkerungsrückgang, die werden dann halt auch die ausländischen Arbeitnehmer treffen. Ne?
Klar.
All die Immigranten wird es treffen, weil wenn die irgendwann daran denken, Familie zu gründen, oder ihre Kinder denken daran, Familie zu gründen, dann werden sie dieselben Probleme gegenüberstehen wie die Japaner. Ne?
Ja.
Also man muss trotzdem an den Problemen da feilen. Das ist richtig. Einfach nur durch Immigration kann man es nicht aufwiegeln.
Nö, nicht hundertprozentig, definitiv nicht. es ist gut, dass Japan sich halt langsam immer weiter öffnet. Man hat ja keine Wahl, das hat man auch in der Regierung erkannt. Aber wirklich hundertprozentig damit in den Griff zu kriegen, wird es, weil auch andere Länder haben das gleiche Problem und alle buhlen halt auf einem globalen Arbeitsmarkt, der jetzt auch nicht unbedingt gerade so groß ist, ne? So, kommen wir schnell zu unserem letzten Thema, bevor wir zur Monatsvorschau kommen, und zwar die Temperaturen.
Ach, oh Gott.
Naja, ne, also Regenzeit ist ja jetzt in Japan eigentlich vorbei und die Sommerhitze hat übernommen und dementsprechend wurden auch schon Temperaturen über 35 Grad gemessen. Und zwar alleine in Toyoka, in der Präfektur Hyogo, wurden letzten Sonntag um 13 Uhr bereits 38,2 Grad gemessen. Das ist doch schön warm.
Puh, ich meine, ja, einigen Gegenden von Europa geht's ja ähnlich teilweise, ja, ne?
Also es haut halt rein, dieser Sonntag übrigens, also wir reden jetzt, wir müssen ja dran denken, wir nehmen ja am Freitag auf, das heißt, der letzte war halt eben eine Woche vorher, war ja sowieso der heißeste jemals gemessene Tag auf Erden. Gut, wir haben das vielleicht nicht ganz so abbekommen, wobei bei uns war es auch richtig eklig, muss man ganz ehrlich sagen. Aber naja, Klimawandel lässt grüßen, ne?
Ja, aber manche Leute wollen es halt immer noch nicht wahrhaben.
Ne, definitiv
nicht. Dann ist das halt der, weiß ich nicht, wie 50. Tag, 15. sehr merkwürdige Sommer. Aber nein, das ist ganz normal. Das passiert halt ständig irgendwie anscheinend.
Ja gut, aber ganz ehrlich, das sind eh die Leute, die hören auch sowieso nicht auf die Wissenschaft und so weiter. Lass sie einfach glauben, was sie wollen. Man kann dagegen sowieso nichts tun. Sie werden genau die gleichen Auswirkungen zu spüren kriegen. Dann sollen sie meinetwegen am Weihnachtsmann glauben. Ich gebe es da sowieso mittlerweile auf. Ich habe auch keine Lust, mit solchen Leuten zu reden. Das ist mir einfach zu blöd. Sollen sie glauben, was sie wollen. Das gleiche haben wir ja gerade hier mit dem RKI-Fall. Nichts Neues drin, aber es wird ein großer Skandal fabriziert. Naja, bitte. Sollen sie machen, sollen sie spielen, wenn sie sonst nichts zu tun haben im Leben.
Ich meine, das Einzige, was wir machen können, ist einfach die korrekten Fakten von uns geben. Ne?
Ja, klar. Ja. Das ist der Vorteil, wir haben ja die Zahlen. Denn es ist tatsächlich so, dass laut der japanischen Regierung die Zahl der Hitzschlagwarnungen bis zum 21. Juli in diesem Jahr sich verdoppelt haben. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im letzten Jahr. Es waren nämlich 363 und das ist schon heftig, denn man merkt halt, es wird wärmer.
Es war auch eine richtig komische Regensaison in Japan dieses Jahr.
Ja. Ach, apropos Regen, auch nur das zur Info. Am Donnerstag und Freitag hat es im Nordosten Japans heftige Überschwemmungen gegeben. Leider mit einem Toten und drei Vermissten aktuell. Das ist so jetzt die aktuelle Zahl, das kann sich noch ein bisschen ändern. Und es wurden auch für zwei Gemeinden die höchste Regenwarnstufe ausgegeben. Also da ging es mal wieder richtig ab. Ist auch heftig mit Überschwemmungen und allem drum und dran. Das mal so ganz kurz nebenbei.
Ja, war nicht besonders gleichmäßig dieses Jahr.
Nee.
War teilweise war es richtig trocken und dann ist es aus allen Nähten geplatzt, das Wasser.
So, der Gesundheitsminister mahnt übrigens, dass der Höhepunkt des Sommers erst noch kommt. Das heißt also, es wird noch mehr Hitzschläge geben. Da muss man halt höllisch aufpassen. Und laut der Brandschutz- und Katastrophenbehörde des Innenministeriums wurden bis zum 21. Juli dieses Jahres 34.547 Menschen wegen eines Hitzschlags bereits per Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Das sind 3.045 mehr als im gleichen Zeitraum 2023. Und natürlich die meisten davon ältere Menschen, nämlich 58,6% und 38,7% dieser Vorfälle ereigneten sich in der Wohnung. Und das, muss man ganz ehrlich sagen, ist schon heftig, weil das heißt, der Rest auf der Straße. Oder bei der Arbeit oder so, ne?
Ja, also muss man echt vorsichtig sein, wenn man richtig nach Japan fährt.
Das allgemein, liebe Warnung, spart euch das lieber im Sommer dahin zu fahren. Entweder habt ihr dabei Regen zu tun oder ihr habt mit extremer Sonne zu tun. Japan ist im Herbst übrigens sehr schön und im Winter übrigens auch. Und im Frühjahr brauchen wir gar nicht erst reden, aber der Sommer, nee.
Jo.
Lass das lieber. So, jetzt, Matze, übernehmen Sie.
Ja,
das waren noch alle Themen, ne? Ja, waren alle Themen.
Die großen Veranstaltungen sind da. Natürlich, im letzten Monat war es ja natürlich auch schon eine Menge los. Aber jetzt haben wir halt die riesige, die Animagic vom 2. August bis 4. August in Mannheim im Rosengarten. Da könnte es sogar noch Tickets geben, muss man aber auf der Webseite von der Animagic nachschauen.
Ich glaube, Tageskasse gibt es aber auch.
Ja. Ist meistens nicht so viel da, aber es ist immer was übrig.
Ja. Dann, Crunchyroll hat übrigens, ganz kurz, Crunchyroll hat übrigens ein großes Programm angekündigt mit sehr vielen Gästen. Ich glaube, wir haben drüber geschrieben, wenn ich mich gerade nicht irre. Also da ist einiges.
Mhm. Dann, eine Woche später, da kommen ein paar kleinere, aber so klein sind sie auch wieder nicht. Einmal das japanische Obon-Sommerfest im Kinder- und Jugendhaus Chili in Dresden. Da ist der Eintritt nur 2 €, geht nur einen Tag. Aber am selben Wochenende ist auch in Magdeburg die Kontaku 2024. Die ist ein bisschen größer, die geht auch 2 Tage. Tickets gibt es ab 9 €, ist aber unterschiedlich. Der Eintrittspreis muss man auf der Webseite nachschauen. Dann eine Wochenende später ist die NipponCon. Das ist wieder mal einer der großen Brocken. Das ist in Bremen im Gustav-Heinemann-Bürger-Haus vom 16. bis 18. August. Da am besten auch auf die Webseite gehen wegen den Tickets. Und am selben Wochenende ist in Offenbach das Main-Matsuri, das große Sommerfest im Büsing-Palais. Da ist ein 3-Tages-Ticket 30 €. Und die einzelnen Teile kosten unterschiedlich. Da am besten auch nachschauen auf der Webseite.
Übrigens sehr zu empfehlen, diese Veranstaltung. Die ist wirklich toll.
Mhm. Gut, dann gehen wir mal von der Veranstaltung weg zum Fernsehen. Da läuft auf Phoenix Japan im Licht der Jahreszeiten beide Folgen, der Frühling und der Sommer und der Herbst und der Winter, halt wie die einzelnen Jahreszeiten in Japan zu sehen sind und wie sie sich bemerkbar machen. Weil auch wenn Japan teilweise total im subtropischen Bereich ist, haben sie trotzdem Jahreszeiten. Und ja, das läuft total anders, je nachdem, welche Ecke von Japan man hängt. Das wird wiederholt 2-mal, einmal am 4. August und einmal am 8. August. Dann am 13. August läuft auf Pro7 Uncovered Inside Yakuza. Also eine Dokumentation über die Yakuza, über die Moderne, und besonders darüber, wie sie am Verschwinden ist, was man auch schon öfters bei uns im Podcast erwähnt hat. Das wird am 14. August nochmal wiederholt. Und dann am Sonntag, den 25. läuft auf ZDF Thunfisch, der bedrohte Jäger. Ist zwar nicht hundertprozentig nur um Japan, aber da Thunfisch auch eine ganz wichtige Sache ist für Japan, der besonders eine Menge davon importiert, ist es so ein Thema, das schon interessant ist, was das angeht. Und genauso habe ich ein etwas breiteres Thema für den Donnerstag, den 29. August, rausgesucht. Da läuft nämlich im ZDF globale Machtspiele, Kampf um das chinesische Meer.
Also das ist sehr interessant.
All die Spannungen im asiatischen Bereich, was die Meere angeht, wo die Philippinen, wo Taiwan, wo China und Japan, wo alle mit irgendwie aneinander geraten, werden hier thematisiert. Deswegen lohnt sich auch, das mal reinzuschauen. Okay, dann gehen wir zu Netflix. Da läuft ab dem 1. August eine Menge Nachfolgestaffeln zu Animes von Netflix. Einmal zu Kimi ni Todoke. Dann Rising of the Shield Hero gilt weiter, auch ab 1. August. Rising Impact, der Golf-Anime, geht weiter. Basiert auf einem Manga von dem Autor von Seven Deadly Sins. Dann geht endlich Kengan Ashura weiter ab 15. August. Der 2. Teil der 2. Staffel. Sehr lange drauf gewartet. Am 22. August läuft dann Sailor Moon Cosmos an. Das sind die Kinofilme. Vorher waren noch die Sailor Moon Eternal Kinofilme auf Netflix zu bekommen. Und dann ab 29. August kommt Terminator Zero. Ein neuer Anime im Terminator-Universum. Was natürlich ein Spaß ist. Wir haben auch noch eine Realfilmserie und die heißt Chastity High. Eine abgedrehte Idee von einer Zukunft, in der ja, an der Oberschule das Ausgehen miteinander, die Beziehung haben, völlig verboten ist. Wer erwischt wird, fliegt aus der Schule raus. Aber natürlich lässt sich das den Jugendlichen nicht ganz verbieten, also machen sie es im Geheimen. Und abgedrehte Sache. Dann habe ich bei den Büchern diesmal eine Menge Literatur dabei. Eigentlich nur Literatur. Wir fangen an mit einem ganz großen, wichtigen Klassiker. Am 12. August kommt nämlich von Osamu Dazai No Longer Human raus. Ist in Japan auch bekannt, in Deutschland auch bekannt unter dem Titel Gezeichnet. Also das ist garantiert nicht das allererste Mal, dass das rausgekommen ist und nicht das letzte Mal auch nicht. Aber wir hatten es noch nie bei uns in der Monatsvorschau erwähnt, deswegen wollte ich hier reinschmeißen. Kommt raus beim Surkamp Verlag. Und dann am 13. August haben wir 2 Bücher von der Autorin Michiko Aoyama. Einmal Frau Komachi empfiehlt ein Buch und dann Donnerstags im Café unter den Kirschbäumen. Die haben beide eine ähnliche Thematik. Und zwar in dem ersten Buch geht es um eine Bibliothek. Nee, nicht eine Bibliothek, ein Bücherladen. ein Bücherladen, in dem alle möglichen Leute sich treffen und dort bei der Bibliothekarin um Rat für ihre Lebensprobleme suchen. Und bei dem Café ist es ähnlich, wo die Leute sich immer donnerstags treffen und dann verschiedene Schicksale der Leute aufeinandertreffen. Die Michiko Aoyama ist eine große Bestsellerin in Japan. Das hat sich groß verkauft. Und als letztes habe ich noch einen Krimi dabei. Am 20. August kommt raus von Seicho Matsumoto der Tokyo Express, wo man ein Paar findet, zwei Tote, die nach allem Anschein Selbstmord, Doppelselbstmord begangen haben, aber dann passt irgendwas nicht zusammen und er fängt an, das zu untersuchen und das geht auf eine Reise durch ganz Japan. Also wer Krimi mag, kann da mal reinschauen.
Gut. Klingt zumindest interessant.
Damit sind wir fertig für heute und für den August.
Ja, und damit sind wir auch wieder durch mit dem Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei wart und auch wie immer vielen Dank an die neuen Abonnenten. Es freut uns immer wieder sehr, dass ihr regelmäßig zu uns kommt und uns abonniert. Ha. Wie immer, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumika.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Ansonsten noch eine Empfehlung für unseren Anime-Podcast, der jeden Freitag erscheint. Da ist dann die Miki und der Matze dabei. Das geht einmal so ein bisschen tiefer in die Anime-Szene. Ist ja auch, klar, Empfehlung von uns. Irgendwo logisch. ja, ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.